Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, liebe Gäste. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich heute Morgen wieder mit euch im Markus-Evangelium weiterzugehen und zu schauen, was Markus jetzt als nächstes schreibt und was er damit sagen will. Am Ende des zweiten Kapitels in den Versen 21 und 22 hatte Jesus mit zwei ganz eindrücklichen Beispielen klargemacht, dass er etwas ganz Neues bringt. Damit hat er auch sein Auftreten, seine Lehre und sein Handeln erklärt, warum er jetzt Dinge tut und andere nicht. Er hat aufgezeigt, dass er der verheißene Messias ist und mit ihm nun der neue Bund, die Gnadenzeit in Kraft tritt. Dieses Neue kann und soll nicht mit dem Alten, mit dem Gesetz vermischt werden. Es passt einfach nicht zusammen. Das Gesetz konnte nämlich nie retten, sondern nur die Schuld der Menschen ihnen vor Augen führen. Es braucht etwas Neues, das den Menschen endlich rettet. Und Gott sei Dank kam das Neue in Jesus Christus, dem Sohn Gottes, auf die Erde und zeigt uns dadurch diesen neuen Heilsweg durch sein Leben und durch sein Handeln. Dies nun aber stößt auf immer größeren Widerstand bei den Anhängern des Gesetzes und der Überlieferungen, also den Pharisäern und Schriftgelehrten. Von anfänglichem Erstaunen kam schnell Widerstand und Ärgernis auf. Die Distanz wurde immer größer und der Hass gegen ihn wuchs, bis wir im letzten Satz der letzten Predigt in Kapitel 3, Vers 6 dann lesen können, dass die Pharisäer mit den Herodianern Rat gegen ihn hielten, um ihn umbringen zu können. So weit war es nun gekommen. Die Gnade Gottes und den Weg zu Gott zu predigen und zu leben. Und nun dafür von den Frommen angeklagt zu werden. Wie reagiert Jesus nun darauf? Und wie geht er mit dieser Morddrohung um? Was ist sinnvoll, eine Allianz zu bilden und es doch vielleicht mit dem neuen Flicken zu versuchen? Über die Größe des Flickens müsste man sich dann einfach noch einigen, es müsste noch verhandelt werden. Oder wäre es sinnvoll, eine Ökumene bilden und dass die Dinge hervorheben, die beide miteinander verbindet? Man kann miteinander und sollte miteinander reden, dass man sich auch besser versteht. Oder ist Jesus jetzt die Unvereinbarkeit des neuen Weges so wichtig, dass er harte Konsequenzen zieht? Lesen wir nun unseren heutigen Predigttext aus Markus Kapitel 3, die Verse 7 bis 19 und schauen, was der Herr tut. Markus Kapitel 3, 7 bis 19. Und Jesus ging mit seinen Jüngern weg an den See, und es folgte eine große Menge von Galiläa und von Judäa und von Jerusalem und von Idumäa und von jenseits des Jordans und von der Gegend rings um Tyros und Sidon. Eine große Menge, da sie hörten, wie viel er tat, kamen zu ihm. Und er sagte seinen Jüngern, dass sie ihm wegen der Volksmenge ein Boot bereithalten werden sollte, damit sie ihn nicht tränken. Denn er heilte viele, so dass alle, die Leiden hatten, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Und wenn die unreinen Geister ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien und sprachen: Du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie sehr, dass sie ihn nicht offenbar machten. Und er stieg auf den Berg und er rief zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er berief 12, damit sie bei ihm waren, damit er sie aussandte zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Und er berief die 12 und er gab dem Simon den Namen Petrus und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, und er gab ihnen den Beinamen Boanerges, das ist Söhne des Donners, und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alphaeus, und Thaddäus und Simon, den Kananäer, und Judas Iskariot, der ihn auch überlieferte. Soweit das Wort Gottes. Und wie reagiert jetzt Jesus? Wir lesen, und Jesus ging mit seinen Jüngern weg an den See. Meine Überschrift über die heutige Predigt lautet Absonderung der Seinen und Berufung zum Dienst. Man könnte auch sagen, vom Gotteshaus, wo er die letzte Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten geführt hatte, zum See und auf den Berg. Diesen Weg sehen wir öfters in der Bibel. Von daher lohnt es sich, ihn heute Morgen anzuschauen. Drei Stationen, drei Punkte. Vom Gotteshaus zum See auf den Berg. Es war immer der erste Weg von den Propheten im Alten Testament und auch der Weg von Jesus und später von den Aposteln. Zuerst ging es in das Gotteshaus oder die Stiftshütte oder den Tempel oder die Synagoge, je nachdem, wo man war. Dort, wo man Gott begegnen konnte, auch wenn man nicht in Jerusalem wohnte und täglich in den Tempel gehen konnte. Dort war Gott bekannt und Gott akzeptiert. Man kannte seine Gebote, erkannte mehr oder weniger auch, dass man ein Sünder vor Gott war und er diese richten würde. Dort konnte man dann auch ein Opfertier kaufen, das dann stellvertretend für einen starb, um wieder seine Schuld und Sünde los zu sein. Das ist schon ein großer Schatz, den man dort vorfindet. Aber wenn man dabei stehen bleibt und versucht, durch Halten der Gebote, zum Beispiel den Sabbat zu halten oder regelmäßig zu fasten, dadurch Gott angenehm zu stimmen, in eine sogenannte Werksgerechtigkeit hineinkommt, in die letztendlich die Menschen nur fertig und frustriert macht und doch nie ans Ziel führt. Jesus bringt ihnen nun in diesem Gotteshaus zuerst die gute Nachricht, das Evangelium. Und da sind sicher einige dabei, die hören und glauben dürfen. Hier hat Jesus das Wort Gottes, die Heilige Schrift, als Grundlage, die auch dort eine zentrale Rolle spielte. Aber das Verständnis, wie sie auszulegen war, war groß. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten seit der Gesetzgebung aus Angst und aus Respekt vor dem Gesetz eine Art Schutzzaun darum gebaut, um nicht einmal in die Nähe einer Gesetzesverletzung zu kommen, wie sie es meinten. Und dieser Schutzraum, den sie aufgebaut haben, wurde immer wichtiger und das Wort Gottes trat dadurch immer mehr in den Hintergrund. Und nun predigt Jesus Christus dieses Wort eindrücklich, in Vollmacht und lebte ein Leben danach, das sie nicht verstanden. So wurde der Keil immer größer und Jesus reagierte. Er geht. Er zieht sich aus dieser Gemeinschaft zurück. Und ich habe das Markus-Evangelium überflogen und habe keine Stelle mehr darin gefunden, dass Jesus noch einmal in die Synagoge von Kapernaum gegangen wäre. Nur in seiner Heimatstadt Nazareth ging er laut Kapitel 6 nochmals in die Synagoge. Seiner Vaterstadt wollte er noch die gute Nachricht bringen, obwohl er genau wusste, dass er bei ihnen immer nur der Zimmermannssohn von Jesus war und bleiben würde. In unserem nächsten Predigtext wird sogar von den Schriftgelehrten behauptet, dass er einen dämonischen Geist habe und somit von Satan gelenkt und geleitet wird. Ab diesem Zeitpunkt redet er dann in der Öffentlichkeit nur noch in Gleichnissen, die er dann den Seinen noch separat erklärt, damit sie es verstehen konnten. Wir sehen also einen klaren Bruch. Jesus geht weg vom Gotteshaus. Und das bringt uns jetzt auch zum zweiten Punkt, zum See. Und Jesus ging mit seinen Jüngern weg an den See. Jesus sondert seine Jünger ab. Er geht nicht alleine. Er nimmt seine Jünger, die er berufen hat, mit. Er schützt sie vor endlosen Diskussionen und Streitigkeiten. Er will ihnen den wahren Weg vor Augen führen. Er will, dass sie ihn erkennen und zum Heil kommen. Und wenn wir in die Missionsreisen des Paulus in der Apostelgeschichte schauen, dann lesen wir und sehen genau dasselbe. Nur ein kurzes Beispiel aus Apostelgeschichte 13, als Paulus und Barnabas in Antiochia waren, gingen sie in die Synagoge und durften dort predigen. Es nahmen einige Juden die Botschaft mit Freuden an und glaubten. Andere aber widersprachen dieser Botschaft. Und dann sagt Paulus und Barnabas zu ihnen in Vers 46 bis 48: Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst gepredigt werden. Weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn so hat uns der Herr geboten: Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil bist bis an das Ende der Erde. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten so viele zum ewigen Leben verordnet waren. In unserem heutigen Predigtext steht: Und Jesus ging mit seinen Jüngern weg an den See. Für was steht der See? Er steht für das Leben, für den Ort, wo die Menschen sind. Dorthin, wo sie leben und arbeiten und sich ernähren können. Jesus geht mit ihnen also in die Welt und er wird verfolgt. Verfolgt von Menschen, die große Hoffnung in ihn haben. Viele von ihnen waren krank, Manche brannte vielleicht auch das Herz, weil sie ihn und seine Botschaft gehört haben. Die Frommen haben ihn abgelehnt. Nun geht er zu den Verlorenen und zu denen, die Hilfe brauchen. Und woher kommen sie alle, diese große Volksmenge? Wir lesen aus Galiläa, Judäa, Jerusalem. Das können wir vermutlich räumlich gut einordnen. Juda, das Südreich, mit Jerusalem als Hauptstadt. Dort steht auch der Tempel. Galiläa, dann das Nordreich, mit einem Mischvolk, das dort nach der Vertreibung angesiedelt wurde. Idumäa, das ist das alte Edom, also noch südlicher von Juda. Jenseits des Jordan, also rechts des Jordan, genannt Perea. Und rings um Tyros und Sidon, das ist das Gebiet, dann nördlich von Galiläa am Mittelmeer gelegen. Von dort überall kamen sie, weil sie von ihm hörten. Seine Wunder und sein Predigtdienst aus Kapitel 1, Vers 39 zeigten also Wirkung. Ja, er konnte laut Kapitel 1, 45 nicht einmal mehr öffentlich in einer Stadt gehen, ohne von allen Seiten bedrängt zu werden. Das heißt, nicht nur eine Gegend, sondern eine ganze Region kam zu ihm. Eine große Menge folgte ihm. Die einen wollten nur gesund werden, die anderen waren vielleicht neugierig. Aber sicher waren auch Menschen unter ihnen, deren das Herz aufging, als er predigte und redete. Diese Vollmacht, mit der er auftrat, kannten sie nicht. Es war wie ein Magnet, der sie anzog. Und in unserem Text in Vers 8 wird von einer großen Menge berichtet, die hörte, wie viel er tat. Ja, Jesus tat viel und tut auch an dieser Menge viel, wie wir es in Vers 10 lesen können. Denn er heilte viele. Jesus war fleißig. Jesus nutzte die Zeit seines öffentlichen Auftretens. Jesus war es wichtig, seinen Auftrag vom Vater vollkommen zu erfüllen. Er kaufte die Zeit aus. Sein ganzes Leben richtete sich an diesem Auftrag aus. Und das bestimmte seinen Dienst. Was steht über meinem Dienst für den Herrn? Was steht über deinem Dienst für den Herrn? Wir sind nicht der Sohn Gottes. Und wir sind auch keine Hauptamtliche. Aber jedes Kind Gottes hat von seinem Herrn Gaben und Aufgaben bekommen. Und wie integriere ich in meinen 24 Stunden, die ich jeden Tag von meinem Herrn bekomme, diesen Auftrag? Lasst uns auch hier von unserem Herrn lernen. Jesus gibt nun seinen Jüngern eine Anweisung. Vers 9. Besorgt mir ein Boot, dass ich nicht bedrängt werde. Die Verzweiflung der Menschen war so groß, dass er von ihnen bedrängt wurde. Die Kranken stürzten sich auf ihn, nur um ihn berühren zu können. Man kann die Not der Menschen in diesem Text sehen und verstehen. Endlich jemand, der meine Krankheit wegnimmt. Ich muss nur zu ihm kommen, ganz nah. Wenn es geht, ihn berühren, dann werde ich gesund. Darum auch das Boot. Der räumliche Abstand, Jesus mit seinen Jüngern im Boot, ein paar Meter vom Ufer entfernt, gab ihm auch die nötige Ruhe, um sein Hauptanliegen zu bringen, das Evangelium, die gute Nachricht von Gott. Rettung ist möglich. Gott hat einen neuen Weg bereitet, wieder Gemeinschaft mit ihm zu haben. Durch mich, den Sohn Gottes. Ich bezahle für eure Schuld, damit ihr lebt und vor meinem Vater bestehen könnt. Diesen Weg bringe ich euch, denn ich bin der einzige Weg zum Vater. Und damit ihr glaubt, mache ich euch auch gesund, auch körperlich. Jesus geht zu den Verlorenen. Er geht dorthin, wo die Menschen verloren sind und Hilfe brauchen. Er geht weg von den Menschen, die fromm und selbstgerecht sind. Und diese Lektion sollen die Jünger lernen. Ja, sie müssen sie lernen. Sie werden von Menschen gebraucht, die verloren sind und nicht von einem frommen System, das die Menschen nicht retten kann, sondern nur ihre Verlorenheit aufzeigen soll. Diese neue Form des Glaubens zu leben muss verstanden und eingeübt werden. Nicht, ich muss das und das tun, um vor Gott angenehm zu wirken oder zu sein. Nein, Gott hat alles für mich getan. Und nun freu dich, lebe danach und sag es anderen, damit auch sie diesen Weg finden. Wie geht es dir mit so etwas, wenn du das hörst? Wo stehst du? Bist du noch in der frommen Blase und versuchst Gott durch dein Leben gut zu stimmen? Oder bist du schon am See, weil Jesus deine Gerechtigkeit geworden ist und dadurch dein Problem völlig gelöst ist und du nun für andere da sein kannst? So wie Jesus seine Jünger von diesem alten Kleid des Gesetzes befreien wollte, will er auch uns davon befreien, das neue Kleid, der neue Wein, soll uns zur Freude und zur Ruhe bringen. Dieses Neue führt uns aber auch an den See, zu den Menschen, zu denen er uns sendet. Jesus lehrt also seine Jünger durch diesen Schritt, den er tut. Jesus beschützt aber auch seine Jünger durch diesen Schritt, den er tut. Und Jesus führt sie durch diesen Schritt auch in den Dienst ein. In den Versen 11 bis 12 von unserem heutigen Text hören wir von etwas, das uns schon im Kapitel 1 bei der Heilung des Besessenen begegnet ist. Bei den Heilungen wurden auch immer wieder Besessene geheilt, deren Leben von Dämonen bestimmt war, die diese Menschen zerstören wollten. In ihrer Begegnung mit dem Sohn Gottes gab es jetzt nur etwas, die Unterwerfung und den Gehorsam unter dem Sohn Gottes. Sie fallen vor Jesu nieder und bekennen, vor wem sie sich beugen, vor dem Sohn Gottes. Sie bezeugen und schreien heraus, wer Jesus der Nazoräer ist. Sie sagen die Wahrheit, und doch wehrt ihnen Jesus, er bedroht sie sehr. Er will nicht, dass sie ihn offenbaren. Jesu Dienst war bisher Predigt und Heilung. Sein Auftrag vom Vater aber war Predigt, Heilung und stellvertretendes Opfertod für die Seinen. Das heißt, bisher war sein Dienst und seine Aufgabe noch nicht vollkommen. Er wollte nicht nur Heiler und Prediger von ihnen sein, er wollte ihr Retter sein. Darum musste sein Dienst und sein Auftrag vom Vater zuerst vollendet sein und vollendet werden, um ihn zu erkennen und ihn dann zu bezeugen als den, der er war. Und das bringt uns auch zum dritten Punkt, auf den Berg. Denn jetzt brauchte er dazu Augen- und Ohrenzeugen, die nach Vollendung seines Dienstes Zeugen seines Lebens, seines Sterbens und seiner Auferstehung waren. Und diese galt es nun zu berufen. Also drittens auf den Berg. Und er stieg auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Was für ein Satz! Und was für eine Aussage. Er geht auf den Berg, er ruft zu sich, die er wollte. Berge waren von alters her Stätten der Offenbarung Gottes, der Anbetung des Opfers gewesen. Jesus steigt auf den Berg und ruft oder beruft oder erwählt aus seiner Jüngerschar, wie er wollte. Nachfolger waren sie schon, aber aus einer größeren Gruppe von Nachfolgern beruft oder wie es bei mir in der Elberfelder in der Fußnote heißt, machte er 12 Jünger oder 12 Apostel. Lukas beschreibt diesen Vorgang folgendermaßen. In Lukas 6, die Verse 12 bis 13, ich lese sie euch vor. Und es geschah in jenen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Jesus bespricht diese Berufung mit seinem Vater im Gebet. Er machte sich eins mit dem Vater, wer berufen werden sollte. Sie legten fest, wer die Gemeinde führen sollte, wer Augen- und Ohrenzeuge vom Sterben, vom Leben und von der Auferstehung des Sohnes Gottes werden sollte. Wer diese Botschaft, den Gnadenweg verkündigen und somit das Fundament für die Gemeinde legen sollte. Denn in unserem Text steht in Vers 14, dass sie bei ihm waren. Sie sollten zu diesem kleinen, engen Kreis gehören oder Kern, der um Jesus war und ihn ständig begleitete. Sie sollten alles sehen, was er tat, hören, was er verkündigte. Und Apostel bedeutet Gesandter, Bote oder Botschafter. Der Begriff Apostel wird auch nach dem Tod des Judas in Apostelgeschichte 1, 2, 21 und 22 erklärt, was die Kriterien für so einen Apostel waren. Auch dies lese ich euch kurz. Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit, in welchem der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns hinweg aufgenommen wurde, von diesem muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Das sollte also ihr Dienst sein, eine Berufung zu einem speziellen Dienst, weit mehr als die Berufung in die Nachfolge Jesu. Er ruft, er beruft die er wollte. Gott bestimmt, was der Dienst seiner Kinder beinhaltet. Er entscheidet und nicht der Mensch. Er gibt Gaben und er gibt Aufgaben, wie wir es auch in 1. Korinther 12 lesen können, ob einer nun eine Hand oder ein Ohr oder ein Finger oder ein Fuß ist und so weiter. Egal, wo sein Platz am Leib ist. Wenn es aber hier heißt, die er wollte, bedeutet das auch, dass er Judas wollte. Es war Gottes Wille, Judas als Jünger dabei zu haben. Obwohl er von Anfang an wusste, was Judas tun würde. Denn wir können in Johannes 6, Vers 64 von Jesus lesen, Entschuldigung, aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer es war, der ihn überliefern würde. Von Anfang an. Judas als Werkzeug Gottes, um seinen Heilsplan durchzuführen, da rebelliert etwas in uns. Das kann uns, darf doch eigentlich gar nicht sein. Jeder Mensch hat doch einen freien Willen, oder? Aber hat er ihn wirklich? Ein ähnliches Beispiel gibt uns Paulus in der Apostelgeschichte, in Römer 9, wo er über Jakob und Esau und über den Pharao spricht. Als er praktisch von der freien Auswahl Gottes redet. Ich lese euch da ab Vers 10. Sondern auch Rebekka, als sie von unserem Vater Isaak schwanger war, denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit er nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibt, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Oder dann, wenn es um den Pharao geht, ab Vers 17. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise, damit mein Name verkündigt wird auf der ganzen Erde. Darf Gott so etwas in unseren Augen? Geht Gottes Souveränität so weit? Passt das in unser Gottesbild hinein? Ich weiß, dass es hier verschiedene Auffassungen unter Gläubigen gibt. Darum denkt bitte darüber nach. Prüft es anhand der Schrift, bewegt es in eurem Herzen. Möge der Herr uns darüber alle lehren und seine Erkenntnis schenken. Was sollten nun die Auserwählten tun? Sie sollten bei ihm bleiben. Um ihn sein. Mit ihm 3 Jahre unterwegs sein, seine Predigten hören, sehen, wie er lebt, warum er dies tut und jenes lässt. Sie sollten belehrt werden, Schon bald redet Jesus nur noch in Gleichnissen, aber seinen Jüngern und seinen Anhängern erklärte er seine Predigt. Um ihn sein, um von ihm gelehrt zu werden. Was für ein Vorrecht, was für ein Adel. Und doch werden fast alle dies mit ihrem Leben bezahlen oder in die Verbannung geschickt werden. Menschlich gesehen ein hoher Preis. Geistlich gesehen durften sie zu 12 Grundsteinen am himmlischen Jerusalem werden. Nicht nur Steine, sondern Grundsteine. Sie sollten bei ihm sein. Und dann, sie sollten ausgesandt werden. Nachdem sie bei ihrem Herrn sein durften, sollten sie dann auch in die Welt hinausgehen. Das gehörte dann weitergeben, zu predigen, das Evangelium weitergeben. Zeugnis ablegen von dem, was sie gehört und gesehen haben. Die Menschen sollten es von ihnen hören. Auch von Judas. Für diesen Dienst bekamen sie Vollmacht von ihrem Herrn, Vollmacht, Dämonen auszutreiben wie ihr Herr, auch Judas. Diese Vollmacht war wie ein Ausweis, ein Zertifikat, der sie autorisierte für diese Botschaft. Judas tat denselben Dienst wie Petrus und hatte dasselbe Evangelium. Er trieb Dämonen aus, wie die anderen Apostel. Aber er brachte keine Frucht für die Ewigkeit hervor, wie wir bald im Kapitel 4 im Gleichnis vom Sämann lernen werden. Die Zeit lässt es jetzt nicht mehr zu, dass wir uns die 12 Jünger im Einzelnen anschauen. Was können wir aus unserem heutigen Text lernen? Unser Herr führt seine Kinder durch den Glauben von der Frömmigkeit zu ihm, vom Gesetz zur Gnade. Dadurch bekommt man aber auch Gegner, mit denen man vielleicht vor kurzer Zeit noch zusammengearbeitet hat. Er lehrt die Seinen den neuen Weg der Gnade und lässt sie sehen und schmecken. Er führt zu den Verlorenen und zeigt uns unseren Dienst. Er beruft zum Dienst, nicht jeden zum Apostel oder Ältesten, aber doch jeden an seinen Platz mit seinen Gaben. Liebe Geschwister, viele von uns haben vielleicht schon einen schmerzhaften Weg, so einen schmerzhaften Weg hinter sich oder sind noch mittendrin. Aber was für eine Gnade ist es, von ihm berufen zu werden und zu ihm zu gehören und so mit ihm diese wunderbare Zukunft zu haben. Da kann man auch manches Irdische hinter sich lassen. Lasst uns als Gemeinde zusammenstehen, uns gegenseitig helfen und uns zum Dienst für den Herrn anreizen. Denn zum Dienst gibt er auch die nötige Gabe und die Kraft. Amen.